einen und bei den anderen steigt so der Stresspegel, vor allen Dingen so, wenn man noch Geschenke besorgen muss. So, ich nehme mir jedes Jahr vor, frühzeitig damit anzufangen und ich weiß nicht, was da los ist. Also es kommt immer auf dem letzten Drücker. Ich nehme es mir für nächstes Jahr wieder vor. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Man hat ja noch Zeit. Ich denke, die Weihnachtszeit, die könnte in diesem Jahr eine besondere Zeit für uns werden. Sie kann, sie muss es nicht. Und sie ist es auch nicht automatisch, nur weil Weihnachten ist. Ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen für die wesentlichen Dinge im Leben, dass wir Dinge nochmal Revue passieren lassen, dass wir uns Gedanken machen über Dinge im Leben, wo es wirklich darauf ankommt. Da sind zum Beispiel so Themen wie die Familie. Wo ist die Familie in diesem Jahr zu kurz gekommen? Wo sind Freunde zu kurz gekommen? Wo ist auch die Beziehung zu den Nachbarn zu kurz gekommen? Vielleicht gibt es gar keine Beziehung zu Nachbarn. Das wäre vielleicht ein Vorsatz für das nächste Jahr, irgendwo mal einen Kontakt aufzusuchen, mal mit Nachbarn, mit Leuten, die in der Umgebung leben, um einfach auch auch ein Stück weit Dinge miteinander zu teilen. Es kann sein, dass wir uns ganz neu über unsere Arbeit Gedanken müssen, ganz neue Prioritäten setzen möchten für nächstes Jahr. Sind auch Dinge, wo in diesem Jahr auch persönliche Bedürfnisse zu kurz gekommen sind. Dinge, wo du einfach merkst, hey, an der Stelle, da bin ich einfach zu kurz gekommen. Ich war immer für andere da. Ich habe immer versucht, alles zu geben. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich ein Stück weit, meins, ich bin irgendwo auf der Strecke geblieben. Ja? Und vielleicht ist es auch an der Zeit, in die Beziehung zu Gott zu investieren und auch an der Stelle die Beziehung zu vertiefen. Und ich möchte uns in dieser Woche, also heute und nächsten Sonntag, da mit reinnehmen. Und es ist so eine kleine Mini-Predigtreihe. Und heute soll es darum gehen, heute werden wir Maria treffen, die Mutter von Jesus, die zu der bedeutendsten Frau der Weltgeschichte wurde. Und mein Thema ist heute, Gott ist nichts unmöglich. Darum soll es heute gehen und nächste Woche ist die Fortsetzung. Also mein Thema, Gott ist nichts unmöglich. Und ich möchte jetzt den Bibeltext anschauen, um den es jetzt geht. Und einmal hier einfach an die Wand, genau. Und steht in Lukas 1, 26 bis 33, dort steht, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr. Als er hereinkam, der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Nun, heute Morgen, als wir hergekommen sind und ich so darüber nachgedacht habe, Gott ist nichts unmöglich, da haben wir das ein Stück weit erlebt, als ich unten die Tür aufgemacht habe und sah, wie spiegelglatt alles ist, da hat Levi und mich fast auf den Boden gehauen und dann hab ich zu Sarah gesagt, du, heute fahren wir, weil es halt geregnet hat, wir gehen jetzt zu Fuß, wir gucken, dass wir jetzt hier versuchen, heil bei der Gemeinde anzukommen und ihr hättet uns mal sehen sollen. Also ich glaube von der Seite, man hätte einen Film schneiden müssen und Fotos machen müssen. Wir sind raus und ich mit dem Kinderwagen, Sarah mit Jemir, flupp, dann fällt Jemir hin und bei uns ist so ein kleiner Abhang und dann fange ich plötzlich mit dem Kinderwagen gleichzeitig an so zu rutschen und plötzlich kommt ein Auto immer näher und ich denke nur, nein, jetzt krachen wir dagegen und ich habe mich kaum halten können. Also Sarah meint im Nachhinein, wenn ich nicht so gerutscht hätte, ich hätte mein Handy rausgeholt, ich hätte von dir Fotos gemacht. Und als wir dann so heile hier ankamen, da habe ich gemerkt, Gott, dir ist nichts unmöglich. Ja? Also selbst diese kurze Strecke, da hätte man sich ja was weiß ich was antun können. Aber Gott ist nichts unmöglich. Und wir wollen jetzt anschauen, diesen Text, und wollen schauen, was er uns zu sagen hat zu diesem Thema. Nun, der Text beginnt hier, dass der Engel Gabriel nach Nazareth geht zu Maria. Und wir müssen wissen, dass Nazareth eine Stadt ist, die nirgendwo erwähnt wird. Sie wird im Alten Testament nicht erwähnt, sie wird im Talmud nicht erwähnt, eine ganz wichtige Schrift bei den Juden, und sie wird in den Apokryphen nicht erwähnt. Also das sind so Schriften, die nicht ins Neue Testament reingekommen sind. Das sind so ein paar Schriften, die sehr widersprüchlich sind. Es wird nirgendwo die Stadt Nazareth erwähnt. Und es ist auch so, dass es gab niemanden, der wichtig war und der aus Nazareth kam. Nazareth war unbedeutend. Zur Zeit Jesu lebten dort vielleicht ungefähr 50, maximal 100 Leute. Und Nazareth war einer dieser Städte, wo man sich nicht lange aufzuhalten pflegt. Ich habe so ein bisschen recherchiert und ein Pastor, der schreibt Folgendes dazu. Nazareth war einer von den Orten, an dem man höchstens schnell tanken würde, schnell einen Kaffee trinkt, den Dreck von der Windschutzscheibe wischt, die Toilette benutzt und so schnell wie möglich weiterfährt. Und während man Gas gibt, Gott dankt, danke, dass ich nicht in dieser Einöde leben muss. Also das ist Nazareth. Übertragen. Das müssen wir uns vorstellen. Da ist einfach nichts gewesen in Nazareth. Da war gar nichts. Archäologen fanden heraus, dass es eine kleine ländliche Stadt war, die einen Brunnen hatte. Nazareth hatte sogar einen Brunnen. Wow. Vieh und Menschen lebten auf engstem Raum zusammen und die Menschen waren dort sehr einfach. Viele waren arm und die Mehrheit waren Analphabeten. Und wo taucht nun der Engel des Herrn, Gabriel, einer, der zu den ganz Hohen gehört, wo taucht er plötzlich auf? In Nazareth. Und damit hat wirklich niemand gerechnet. In Johannes 1, Vers 46 sagt Nathanael, stellt er eine Frage. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Es war eine rhetorische Frage, auf die es nur eine Antwort gab. Auf gar keinen Fall! Doch nicht aus Nazareth! Überall her, aber bitte nicht aus Nazareth. Das wäre ja peinlich. Aber aus Gottes Perspektive gibt es eine andere Antwort. Er sagt nämlich, ja, ich komme aus Nazareth. Jesus kommt aus Nazareth, weil mir nichts unmöglich ist. Und dort lebt Maria, und Maria war ein junges Mädchen. Maria war mit Josef verlobt, aber sie war mit ihm nicht verheiratet. Und das Wort verlobt meint im Griechischen auch so etwas wie versprochen sein. Und eine Verlobung in damaliger Zeit und Kultur hatte eine größere Bedeutung, als es in unserer Zeit heute war. Jemand schreibt, dieses Versprechen, also die Verlobung, war eine gesetzliche Übereinkunft zu heiraten und war so bindend, wie die eigentliche Eheschließung. Sexuelle Enthaltsamkeit wurde von beiden Seiten vor und nach dem Treueversprechen erwartet. Untreue während dieser Zeit wurde als Ehebruch gewertet. Und wir müssen wissen, nicht nur, dass es eine große Scham für damalige Verhältnisse mit sich brachte, wenn eine Frau unverheiratet schwanger wurde, diese Person, sie verstießen sogar gegen das Gesetz. Das Gesetz Gottes erlaubte es auch nicht. Und nun kommt Gabriel und sagt ihr, dass sie schwanger werden wird. Maria, du wirst schwanger werden, aber dieses Kind wird nicht von deinem Ehemann oder wird nicht von deinem Verlobten sein. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wie sich Maria gefühlt hat in dieser Situation. Ja? Also da kommt jetzt Gabriel daher und sagt, hör mal zu, du wirst schwanger werden, aber, weißt du, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich frage mich, wie konnte eine junge Frau sich in dieser Situation nicht fürchten? Wie geht das? Wie würde Maria das ihren Eltern erklären? Hoppla, ich krieg da irgendein Bäuchlein. Da ist ein Baby drin. Wie würde Maria das Josef erklären? Wer würde ihr überhaupt glauben? Also wer glaubt so eine strange Story? Wir natürlich, ne? Aber wer würde das glauben? Würde sie aus der Dorfgemeinschaft, aus der Familiengemeinschaft ausgeschlossen werden? Würde sie sogar vielleicht gesteinigt werden? Auch wenn das Gesetz es damals nicht erlaubt hatte, Frauen zu steinigen aufgrund von Ehebruch. Früher im Alten Testament wurde das getan. Ja? Was passiert mit mir? Ich denke, dass Maria für einen Moment das blanke Entsetzen gepackt haben muss. Boah, schwanger? Jetzt? Wir Christen sind manchmal interessant. Wenn wir so Geschichten lesen, dann interpretieren wir vieles rein, was eigentlich gar nicht da drin steht. Und in unseren Ohren habe ich manchmal das Gefühl, klingt die Weihnachtsgeschichte so kuschelig, so romantisch, alles ist klar, alles ist genau so, musste das sein. So in unseren Augen ist es so, klar, es ist so vertraut. Aber wir übersehen, dass Maria an dieser Stelle, alles stand für sie auf dem Spiel. Alles. Ihre Ehe, ihre familiäre und gesellschaftliche Stellung, ihre Ehre und Würde, ihr Ruf, ihre finanzielle Versorgung, ganz praktisch, ihr Überleben hing an einem seidenen Faden in diesem Moment, als sie das hörte. Und sie lief Gefahr, alles zu verlieren und am Ende vielleicht sogar ganz mit leeren Händen dazustehen. Nun, wenn eine gute Lebensperspektive schon als Teenager vorbei zu sein scheint, dann kann das Leben sehr lang werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten oder dass einige denken, Maria war so ab Mitte 20 um die 30 Jahre alt, als das so passiert ist. Also manchmal haben wir solche sehr verklärten Bilder von solchen Situationen, von diesen biblischen Geschichten. Wir müssen wissen, dass Maria ungefähr zwischen 12 und 14 Jahre alt war. Wie komme ich da drauf? Nun, das ist alles, das kann man alles in wissenschaftlichen Büchern nachlesen. Da braucht man nicht mal die Bibel für. Das Heiratsalter in dieser Zeit, Mädchen haben zwischen 12 und 13 Jahren, wurden sie verheiratet. Und Jungen sollten mit 20 Jahren verheiratet sein. Spätestens mit 20 musstest du eine Frau haben. Nun, ich habe nach 20 geheiratet. Also ich wäre schon zu dieser Zeit wirklich, ich hätte schon zu den alten Eisen gehört wahrscheinlich. Und meist wurden Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren versprochen. Können wir uns das mal vorstellen? Zwischen 6 und 10 Jahren wurden Kinder versprochen. Gut, in unserer Kultur können wir uns das nicht vorstellen. In anderen Kulturen ist das gang und gäbe. Und Mädchen waren ab dem Alter von 12,5 Jahren volljährig. Sie waren volljährig. Und bis dahin hatte der Vater volle Verfügungsgewalt. Ein volljähriges Mädchen ab 12,5 musste der Ehe zustimmen. Und hier ist nun Maria. Ein junges Mädchen mit einer Botschaft konfrontiert, die ihr Leben verändern sollte. Eine Botschaft, die von ihr allen Mut verlangt hat. Allen Mut. Selbst auf die Gefahr hin, am Ende allein dazustehen. Und ich will an dieser Stelle sagen, Gott ist nichts unmöglich. Und hier sehen wir es. Er kann auch mit so einem jungen Mädchen Weltgeschichte schreiben. Und das hat er getan. Mit so einem jungen Mädchen. Was Menschen unmöglich erscheint, ist in Gottes Augen eine weitere Möglichkeit, seine Weisheit und Macht zu demonstrieren. Weil Gott nichts unmöglich ist. Er überwindet das Menschenunmögliche, um seinen guten Willen zu offenbaren. Gott ist nichts unmöglich. Und das möchte ich dir zusprechen. Gott ist nichts unmöglich, das Gute in deinem Leben hervorzubringen. Selbst wenn es dir in deinen Augen und in deiner jetzigen Situation unmöglich erscheint. Eine andere Unmöglichkeit der damaligen Zeit war, dass eine junge Frau überhaupt von jemandem angesprochen wird. Da kommt Gabriel und spricht sie an, sei gegrüßt. Und dann sagt er noch, dir ist hohe Gnade zuteil geworden. Und dann sagt er noch, der Herr ist mit dir. Oh, also wir haben das gelesen. Maria fragt sich, was geht jetzt ab? Was bedeutet dieser Gruß? Warum spricht er mich an? Ich glaube nicht nur, dass es einfach nur darum ging, dass sie einfach die Botschaft dahinter nicht verstand. Sie war es nicht gewohnt. Dass plötzlich eine männliche Person, ja, Gabriel, ein Engel, sie plötzlich anspricht. Gut, ein Engel ist sowieso, ja, so ein Engel zu begegnen ist eine Sache. Aber überhaupt, dass ein junges Mädchen angesprochen wird, das war zu der damaligen Zeit auch ein Ding der Unmöglichkeit. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Fakten vorlesen. Das sind wissenschaftliche Fakten aus wissenschaftlichen Quellen. Und dort steht, man durfte eine Frau nicht grüßen oder gar mit ihr sprechen. Männer sollten Frauen auch nicht anschauen und sie sollten auch ihre Nähe meiden. Es wurde nicht zusammen gegessen. Frauen durften sich nicht da aufhalten, wo Männer waren. Frauen erhielten keine Ausbildung, durften nicht lernen. Die Pharisäer pflegten zu sagen, sprich nicht viel mit einer Frau, die eigene eingeschlossen. Jeder, der viel mit einer Frau redet, zieht Unheil auf sich und ererbt am Ende die Hölle. Also, sorry. Ich würde heutzutage sagen, gerade wenn man nicht mehr mit der eigenen Frau spricht, erbt man Unheil. Oder? Wenn das Gespräch aufhört, boah, ich glaube, da können einige ein Liedchen trällern. Und man könnte an dieser Stelle noch viele weitere entwürdigende Zitate, Äußerungen und Einstellungen anführen. Und ich habe da Sachen gelesen, hey, ich habe gedacht, boah, also das ist nicht ein Raum für einen Gottesdienst. Wenn das noch rausgeschnitten wird im Internet, dann heißt es, Jürgen bringt hier solche Statements gegen die Frauen, was man heutzutage alles machen kann. Ja? Also das kann man mal in einem Seminar miteinander bewegen. Oder ihr kommt einfach auf mich zu, ich schick's euch zu. Ja? Aber ganz ehrlich, es lohnt sich nicht, weil es ist Quatsch. Es ist Schwachsinn. Ich denke, der Punkt wird deutlich, welche Stellung die Frau zu der damaligen Zeit hatte. Aber Jesus hat durchweg eine positive Haltung zu Frauen an den Tag gelegt und auch neu geprägt. Er gab ihnen Würde, er gab ihnen Respekt, er konfrontierte gesellschaftliche Überzeugungen und. Was in den Augen der damaligen Gesellschaft unmöglich erschien, das macht Gott möglich, weil Gott nichts unmöglich ist. Und ich greife etwas vor auf die nächste Predigt. In Vers 36 sagt Gabriel, dass auch Elisabeth, ihre Verwandte, eine alte und unfruchtbare Frau, sie wird einen Sohn bekommen. Und auf diese Weise demonstriert Gott unmissverständlich auch, dass ihm nichts unmöglich ist. Ich kann jeden gebrauchen. Und es ist egal, das Alter spielt überhaupt gar keine Rolle. Und hier prallen zwei Welten aufeinander. Unsere Welt mit Gottes Welt. Unsere Grenzen mit Gottes Grenzenlosigkeit. Und Weihnachten ist eine Offenbarung darüber, dass Gott nichts unmöglich ist. Gott wird Mensch, von einer Jungfrau geboren, geboren in einem Stall, von einem machtbesessenen König Herodes verfolgt. Und dieses Kind wird 30 Jahre später sein Leben hingeben, sterben, auferstehen, die Weltgeschichte verändern und über die Jahrhunderte hindurch Milliarden von Menschen einladen, an ihn zu glauben und ewiges Leben zu empfangen. Gott ist nichts unmöglich. Vers 33 steht, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Gott ist nichts unmöglich, heißt es letztendlich. Und wie auch immer unsere Umstände, wie auch immer deine Umstände aussehen, Gott ist nichts unmöglich, deine Umstände, seinen guten Willen in deine Situation hereinzubringen. Und das möchte ich über dir aussprechen. Egal wie verheerend, wie schwierig, wie verzwickt die Situation auch manchmal ist. In Epheser 3, 20 bis 21 heißt es, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Vielleicht gibt es auch eine Zeit bei dir, in der du Gott vertraust oder vertrauen musst, das Richtige zu tun. Selbst wenn deine ganze Familie dagegen steht. Selbst wenn dein Partner damit da Fragezeichen hat. Selbst wenn dein Umfeld sagt, überlegst dir gut. Aber du spürst in deinem Herzen, du spürst in dir drin, hey, ich muss da Entscheidungen treffen, ich muss da Wege gehen, die erfordern Glauben, die erfordern Mut. Ich möchte dich ermutigen, Schritte zu gehen, auch wie in diesem Bild vorhin, was ich hatte. Gott ist nichts unmöglich. Aber wichtig ist, die Dinge müssen in Gottes Willen übereinstimmen. Es hat schon manches Mal einer gesagt, ich muss jetzt meine Familie verlassen, um Gott noch besser zu dienen. Da kann ich relativ schnell sagen, das ist nicht von Gott. Ne? Vor welchem Problem läufst du eigentlich weg? Du willst Gott dienen? Dann fang zu Hause an. Manche Leute sind besessen darin, unaufhörlich, ohne Pause, ohne Rast, ohne Ruhe, ständig was zu tun, immer im Namen des Herrn. Können wir gern drüber reden. Ich glaube, da ist so ein Aspekt der Ruhe und des Sabbats. Und. Es muss mit Gottes Willen, mit Gottes Gedanken übereinstimmen. Vielleicht gibt es jemanden und Gottes Pläne übertreffen einfach deine Vorstellungskraft. Du sagst, irgendwas ist in mir drin, aber hey, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber irgendwie möchte Gott mich einen ganz neuen Weg führen. Gott ist nichts unmöglich. Wie auch immer unsere Umstände aussehen, Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte eine Geschichte vorlesen, wie das manchmal so ist. Heute Morgen wachen wir auf und Sarah sagt, du, ich habe da gestern so eine krasse Geschichte erzählt, sie erzählt sie mir und habe ich gesagt, das muss ich jetzt nochmal nachlesen. Irgendwie, das könnte ja zu meiner Predigt passen heute. Und ich möchte eine Geschichte vorlesen aus dem Buch. Das Buch heißt, jedes Kind braucht das Gebet einer Mutter. Das hat auch mich sehr angesprochen. Ein Vater. Und dort steht, 1986 bestätigte der Missionsdirektor der Park Street Church of Boston, dass alle Einzelheiten der Wahrheit entsprechen. Die Park Street Church unterstützt Dr. Bob Foster, einen Missionsarzt in Angola. Marxistische Truppen hatten ganz Angola unter Kontrolle, doch der Guerilla-Widerstand gegen das neue Regime ging in dem Gebiet um die Klinik, die Dr. Foster leitet, weiter. Eines Tages schickte Dr. Foster einen Mitarbeiter zu einer Besorgung in eine Stadt, die einige Kilometer von der Klinik entfernt war. Er schärfte ihm ein, vor Einbruch der Nacht zurück zu sein. Die Straße zwischen der Klinik und der Stadt führten durch einen Dschungel, in dem die meisten Guerillakämpfe stattfanden. Und es war gefährlich, dort bei Nacht unterwegs zu sein. Der Mitarbeiter machte sich auf den Weg, erledigte die zeitaufwendigen Besorgungen und begann die Rückfahrt. Zu seinem Schrecken bekam sein Lieferwagen Probleme mit dem Motor und blieb mitten im Dschungel stehen. Da kein anderes Auto mehr auf dieser Straße vorbeikam, hatte er keine andere Wahl, als die Türen zu verriegeln, zu beten und zu versuchen, etwas Ruhe zu finden. Erstaunlicherweise schlief er bis zum Morgen problemlos durch. Dann konnte er mit jemandem in die Stadt fahren, holte einige Ersatzteile, reparierte den Lieferwagen und fuhr zurück zur Klinik. Dr. Foster und die anderen Mitarbeiter begrüßten ihn erleichtert. "Wir sind so dankbar, dass du hier bist", erzählte ihm Dr. Foster. "Letzte Nacht hörten wir das Gedröhn heftiger Gefechte." Dr. Fosters Assistent betonte, dass er nichts gesehen und nichts gehört hatte. Kurz darauf kam ein Guerillaführer in die Klinik, weil er behandelt werden wollte. Dr. Foster fragte ihn, ob er in der vergangenen Nacht einen Lieferwagen gesehen habe, der auf der Durchgangsstraße eine Panne hatte. "Ja", antwortet der Mann. "Nun, warum habt ihr ihn denn nicht genommen?", fragte der Arzt. "Wir wollten ihn nehmen, doch als wir näher kamen, sahen wir, dass er stark bewacht war. 27 schwer bewaffnete Regierungssoldaten standen um ihn herum." Der Zwischenfall blieb ein Rätsel, bis Dr. Fosters Assistent auf Urlaub in die Vereinigten Staaten zurückflog. Ein Mitglied seiner Gebetsgruppe nach dem anderen, insgesamt 27 Personen kamen auf ihn zu und erzählten ihm, Gott habe ihnen besonders ans Herz gelegt, an den Tag, an dem er im Dschungel stecken geblieben war, für ihn zu beten. Gott ist nichts unmöglich. Ich weiß nicht, wo du stehst, in welchen Herausforderungen du steckst. Aber ich glaube, egal mit wem ich mich unterhalten würde, es würden Dinge da sein. Weil wir Menschen sind. Und wir leben in herausfordernden Zeiten. Wir leben in Konflikten. Wir haben manchmal Probleme. Wir haben manchmal Fragen, auf die es nicht sofort die christliche, fromme Antwort gleich gibt. Gott ist nichts unmöglich, unsere Umstände zu verändern. Gott ist nichts unmöglich, in deine Situation reinzusprechen. Und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich möchte uns einladen, dass wir uns einfach einen Moment nehmen, dass wir Gott einladen, dass er zu uns redet, dass wir so wie in der Situation von Maria, wo plötzlich rein menschlich Dinge unmöglich erschienen und Gott trotzdem in diese Situation kam, Gott Dinge gebrauchte, die für uns so teilweise unverständlich sind. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft von Weihnachten. Das Unmögliche wird möglich in Jesus Christus. Und das gilt ganz persönlich für unser Leben. Ich lade uns ein, dass wir jetzt einfach aufstehen und ich möchte beten und ich möchte einfach Aspekte, Dinge herausgreifen und auch über uns ausbeten. Ihr könnt ja vielleicht einfach schon spielen.